geht ja jetzt auch nicht nur um Content und sonstiges, selbst
CSS-Publisher finden dich nicht von da, die kommen nicht alleine zu dir in den Shop oder irgendwas, also es kommt keiner zu dir alleine, also selbst die Gutscheinseiten kommen nicht zu dir alleine, also es kommen welche zu dir alleine, aber die bin ich mir nicht sicher, ob du die haben möchtest.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zum zweiten Teil von Next Level Time for Learning mit Alexander Holstein. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie sich die Publisher-Modelle in den letzten Jahren verändert haben, wie es durch die Zusammenschlüsse immer mehr zu hybriden Modellen kommt, was es bedeutet, einen Publisher live zu bekommen. Das sind die Themen, die uns heute angehen. Also viel Spaß. By the way, solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, zappt einfach zwei Episoden zurück. Da findet ihr den, weil, wie ihr schon wisst, der zweite Teil basiert auf den ersten Teil. Euer Navid.
Aber was mich ja nochmal interessieren würde, wie du das auch siehst, haben sich denn auch in den letzten Jahren die Publisher-Modelle verändert und welche Publisher-Modelle würdest du sagen, spielen jetzt einfach eine große Rolle?
Also es gibt so ein paar klassische Modelle, die stehen jetzt, die letzten 18, 20 Jahre da, auch wenn, also ganz am Anfang war es ja wirklich fast nur Content, also wo ich angefangen habe, dann hat da wer aus Chemnitz mal eine Gutscheinseite mit aufgemacht. Grüße an Thorsten. war, soweit ich weiß, die erste Gutscheinseite in Deutschland.
Ja.
Ja, Cashback, das sind halt die Sachen, aber was in den letzten Jahren halt, also Content bleibt immer noch Influencer. Und was halt in den letzten, lass mich lügen, 4-5 Jahren riesengroß geworden ist halt Google Shopping, CSS in dem Bereich. Da haben sich auch sehr, sehr viele Publisher hinzugezogen. Ist natürlich für einen Advertiser absolut spannend, wenn er mit 2-3 Partnern 4 von seinen Konkurrenten einfach aus seinem Shopping mit rausschieben kann, ohne dass er Einfluss auf sein eigenes Shopping hat. Sondern nämlich auch dazu sagen, das ist immer so eine Angst bei Advertisern. Ach, meine Google Shopping-Kampagnen, der drückt mich doch dann runter und drückt mich weg. Der verdient höchstwahrscheinlich pro Klick viel weniger, als du pro Klick ausgibst. Und dein Klickpreis ist halt immer abhängig von deinem Konkurrenten. Und solange der auf deinen Shop verlinkt, ist das nicht dein Konkurrent. Dann gilt das für Google, als wäre es der gleiche, ist es der gleiche Shop. Und der Preis hängt immer an wem anders. Dass man die Diskussion heutzutage immer noch führt, finde ich teilweise entsetzlich. Vor allen Dingen, wenn das solche Aussagen von SEA-Agenturen kommen. Da frage ich mich dann schon, wie das gehen kann. Vor allen Dingen, weil die ja höchstwahrscheinlich das auch mitnutzen. Ansonsten, ja, Influencer sind mit reingekommen, ist aber ein schwieriges Brot, einfach aufgrund des Trackings.
Ja.
Gut, ich kann jetzt, glaube ich, bei Instagram kann man Clickouts zumindest aus Stories oder so mitmachen.
Ja.
Aber ansonsten ist es halt dort schwer, zumindest die direkte Sale-Erfahrung zu messen, außer ich mache es wieder über einen Gutschein. Und bei Gutschein ist halt das Problem, der kann halt dann wieder überall auftauchen. Da gibt es ja auch so schöne Plugins, die einfach jeglichen Gutschein mit drin haben im Browser und das alles ausprobieren oder sich die Sachen eigene ausdenken. Dementsprechend ist halt da die Messung so lala und in einer Instagram-Story oder auch in einem Reel oder in einem TikTok lässt sich halt schwer mit individuellen Gutscheincodes arbeiten. Ich kann halt keine 1 Million Gutscheine in mein Reel reinpacken und für jeden User das anders machen.
Ja, aber das wäre eigentlich auch die Idealvorstellung, wenn man das halt so machen kann, weil sonst hast du halt immer das Problem, dass einfach auch Gutscheinseiten oder auch irgendwie die Extensions halt alle Gutscheincodes scrapen.
Ja, genau. Also wenn man zusammenarbeitet mit, jetzt sagen wir mal nicht Influencer, sondern große Verteiler, die jetzt nicht wirklich eine Gutscheinseite sind, die aber das abbilden können, würde ich halt auch immer sagen, individuelle Gutscheine zum Beispiel. Also einfach, dass die halt pro Seitenaufruf was anderes ausspielen, damit eben das Ding dann nicht landet und ich das sauber messen kann. Also einfach auch unabhängig vom Affiliate-Marketing, wenn ich damit irgendjemanden arbeite. Und dort dann halt auch gucken, oder man benutzt halt so ein paar Tricks, dass die im Partnerprogramm dann nicht vergütet werden, solche Geschichten. Also die meisten Netzwerke können ja, dass ich einen Gutschein im Partner zuweise, exklusiv. Dann muss ich mir halt selber einen Publisher-Account anlegen und weise alle Gutscheine, die nicht freigegeben sind, mir selber zu, wenn ich es im Netzwerk anders nicht mal abbilden kann. Ich kann jetzt aber auch in einigen Netzwerken sagen, wenn dieser Gutscheincode eingegeben wird, dann gibt es eben keine Provision oder es gibt eine andere Provision. Also das ist halt dann, was man halt auch mit bedenken muss. Aber um zur Frage zurückzukommen, es kommt immer was Neues dazu. Es werden jetzt höchstwahrscheinlich, also es hoffen ja alle darauf, dass jetzt auch AI-Modelle mitkommen in der Beratung, was halt Content-Seiten was wegnehmen kann. Da ist aber, muss man mal gucken, inwieweit die Sachen trackbar und übergebbar sind. Also was ich weiß, ist, dass natürlich das wieder mit Coupon-Codes könnte es funktionieren, dass man die damit reinsetzt, dass wenn man dort nach den Produkten sucht, dass das mit auftaucht.
da wird auf jeden Fall nochmal was kommen, weil es kam eigentlich immer wieder was Neues. Dasselbe ist halt, was viel passiert ist, was jetzt auch in den letzten Jahren sehr stark aufgenommen sind, On-Page-Geschichten. Auch ja. Dazu sagen, also das eben, also das ist das, was ja den Leuten meistens nicht bewusst ist. Ich habe beim Affiliate-Marketing meistens die gesamte Customer-Journey drin. Ich kann mit Content-Partnern arbeiten, mit Verlagen, die halt wirklich den ersten Auftritt machen. Ich habe den CSS-Publisher, ich habe den Cashbacker oder den Loyalty, der mich hinten dran hält. Und ich kann selbst meine Seite noch mit einem Publisher optimieren und bezahle dann halt statt einen fixen Betrag für dieses Tool oder der meistens dann im höheren fünfstelligen Bereich ist, wenn ich das dauerhaft haben will oder halt in einer monatlichen Miete, das Ganze halt auch auf CPO-Basis. Da gibt es sogar Publisher, die machen On-Page-AI-Suggestions anhand der Sachen, die sich die Leute im Shop angucken und schlagen dann halt auch noch passende Produkte zu den Produkten, die man sich gerade direkt anguckt, mit vor. Mhm. Neben halt den ganzen Bounce-Geschichten oder halt auch den Varianten, die nach dem Warenkorb passieren. Was immer noch in meiner Meinung nach in den Kinderschuhen hängt, sind Markenkooperationen. Da, glaube ich, tun sich Advertiser schwer, so Brand-to-Brand-Kooperationen wirklich zu machen. Also außer es läuft über einen Sovendos oder irgendwas. Aber da ist halt eigentlich das Spannende drin, dass man sagt, wir arbeiten mit jemandem zusammen und machen was vor dem Warenkorb und kommunizieren diese Benefits davor, weil dann kann ich natürlich auch meine Conversion-Rate nochmal mit steigern.
Das ist aber rein theoretisch, dass sich einfach zwei Advertiser zusammentun und sich gegenseitig befruchten.
Zum Beispiel, ich nehme einen Weinladen und einen Parfümladen und sage hier, wenn du jetzt ein Parfüm kaufst, kriegst du, also und das vorher zu sagen, kriegst du halt nochmal einen 20-Euro-Gutschein für den Weinladen mit drin. Oder du kriegst nochmal, kannst bei der nächsten Bestellung kriegst du eine Flasche Wein dazu. Also einfach vor dem Verkauf das Ganze mit zu kommunizieren. Das passiert teilweise in UK. Ich habe da Beispiel mit HelloFresh und alles gesehen. In Deutschland ganz selten, dass solche Kooperationen, also gerade auch vor dem Warenkorb. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Anbieter, also Tools, die sowas mitmachen. Aber im Partnermarketing und selbstständig gar selten. Also man kann ja auch zum Beispiel im Firmenblog mal sich austauschen. Wenn das passend ist, also wenn ich jetzt nur mal zum Haustier zurück, wenn ich Hundehütten verkaufe, ist natürlich irgendwie naheliegend anzubieten, du kriegst einen Rabatt für Hundefutter oder andersrum. Also weil dann bin ich einfach in meiner Zielgruppe dran und schlag mir aber selber nicht den Finger aus. Oder wenn ich Schuhe verkaufe, wer Schuhe kauft, braucht meistens auch eine Hose. So, also wenn ich einen reinen Schuhshop habe.
Ja. Ja, da einfach nochmal mehr ranzusetzen. Ich glaube, das ist auch echt eine sehr spannende Sache. Hat natürlich gerade einen gewissen transaktionalen Aufwand, weil du dich natürlich dann auch einfach mit dem anderen Advertiser auseinandersetzen musst. Aber wenn es dazu halt auch eine Lösung gibt, ist es gut. Was ich dir auch noch fragen wollte, also gerade auch in den letzten Jahren kam es ja auch immer durch die Zusammenschlüsse immer mehr dazu, dass, sag ich mal, wir nicht nur noch auf purem CPO vergüten, sondern es halt zu irgendwie hybriden Deals kommt. Wie siehst du oder wie sinnvoll siehst du denn sowas wie Testbudgets, WKZs und wie würdest du es dann noch messbar machen?
Ich bin nicht der größte Fan von WKZs. Ich habe da mal mit Ingo und ich glaube Felix vor 2 Jahren drüber gesprochen. Also es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich natürlich in einer Verlagsseite oder so mit auftauchen kann, ja, bei einer Gutscheinseite halte ich das schon wieder so ein bisschen für halb fragwürdig. Also es kommt faktisch da wirklich drauf an, also wenn ich jetzt, wo der Benefit ist. Ich muss halt in der Kalkulation gucken als Shop, was darf ich ausgeben für einen Verkauf oder für einen Kunden? Sagen wir mal lieber für einen Kunden, also weil Neukunden sind eh das Spannendere. Und dann kann ich natürlich das mit ausrechnen und sagen, okay, ich kann so und so für den Kunden ausgeben. Und müsste halt auf diesen Ziel-CPO dann kommen mit dem. Also ich brauche halt daraus, dass ich so und so viel habe, den und den drauf. Und da hängt es dann wirklich drauf an, wo ich den ausspiele. Wenn das bei einem Verlag oder so ist, habe ich einfach einen viel größeren Branding-Effekt, als wenn ich in einem Cashback-Portal oder auf einer Gutscheinseite damit auftauche, weil das natürlich auch eine andere Message sendet. Ich bin hier auf einem Gutscheinportal, das ist schön, aber dort habe ich halt auch schon User, die sparen wollen. Da mal so. Und viel von den Traffic kommt ja auch über Suchmaschine, Shopname plus Gutschein. Es passiert auch was auf den Startseiten, das definitiv, das streitet niemand ab. Aber die Kaufintention geht, würde ich behaupten, in den seltensten Fällen davon ab, dass ich sehe, okay, hier gibt es gerade einen 10-Euro-Gutschein. Und da ist ein großes Plakat. Also das ist, weil ich wäre jetzt nicht, wenn ich eine neue Jeans suche, dann suche ich erstmal nach dem Shop, der die Jeans hat und nicht nach dem Gutschein, wo der, weil wenn der Shop dann am Ende teuer ist, springe ich trotzdem wieder zu Idealo. Also es liegt halt wirklich dran, wo und bei was. Also dann kann ich, also natürlich, wenn ich jetzt, wie gesagt, mit Verlagen oder Blogs oder sowas arbeite oder auch bei einem Influencer, wo das mit der Messung ein bisschen schwerer ist, kann man das machen. Da würde ich aber, also gerade bei einem Influencer muss man halt dann wirklich vorher den Partner sauber analysiert haben und auch gucken, wie die Interaktionen sind, weil es bringt halt nichts, wenn da irgendwie, Ja, wie gesagt, wenn der da irgendwie 3 Likes auf seinem Post von seinen 10.000 Followern hat, dann kann ich das Geld auch weglassen. Es ist halt sehr abhängig von wo und für was. Also jetzt einfach pauschal das zu sagen, ja, kann man nicht. Pauschal nein würde ich heutzutage auch nicht mehr sagen. Aber ich zum Beispiel bei Display, wenn ich darüber bessere Platzierungen in TKP-Kampagnen kriege, weil ich kenne halt auch die verlagsnormalen TKP-Preise und nicht nur die Restplätze. Ja, wenn dann natürlich damit mehr geschoben werden kann, was auch in einer besseren Sichtbarkeit ist, kann man sich das auch mal überlegen. Aber dort muss man halt am Ende auch wieder ausrechnen, auf welchen Wert komme ich und lohnt sich das für mich noch. Also, weil ansonsten ist es halt Geld verbrennen. Das ist wie wenn ich CPC-Kampagnen buche, die auf immer auf einer Streaming-Seite auftauchen. Und im Pop-Under, da gab es nie mal einen Klick. Also das ist dann halt, ja, das ist schön, ich habe den Traffic, aber ich habe halt kein Sale. Also da muss man halt gucken. Also wenn ich jetzt in einer Content-Seite, die ich sauber annulliere, die halt Traffic hat, ich weiß, die ist im Programm drin und ich sehe halt, okay, die verliert jedes Mal beim Sale, weil halt in meinem Programm 300 Gutscheinseiten drin sind, lasse ich mal in keinem Programm zu. Ich bin da sehr großer Fan von Closed Groups und sehr, sehr geschlossenen Aktionen. Dann kann ich natürlich sagen, okay, ich gebe dir hier was für den Content, für deinen Aufwand nochmal mit. Das ist aber dann, das würde ich halt nicht an diesem CPA-CPO-Modell, das ist eher, okay, ich packe das mit ein bisschen in den Branding-Topf mit rein.
Ja.
Weil ich weiß, okay, von dort kommen die Leute mit raus und springen halt raus. Das ist das Schöne, dass man heutzutage bei vielen Netzwerken auch eine Customer-Journey mit ansieht und dann sieht man halt auch, okay, also dass man die mit ansehen kann und dann sieht man, okay, die starten halt doch auf dem kleinen Block mit. Und der kleine Block verliert halt, weil halt zwischendurch nochmal 5 andere Advertiser mit Publisher dazwischen hängen. Weil wie sieht eine normale Customer Journey denn aus? Natürlich informiere ich mich über das Produkt. Jetzt bei, was weiß ich, ich suche gerade nach Kindersitzen, ich gucke bei ADAC-Testbericht, dann gucke ich bei Idealo, dann gucke ich in dem Shop, dann gucke ich nochmal, was es für Aktionen gibt, dann gucke ich nochmal bei einem anderen. Also es gibt diese Einklick-Customer-Journey gibt es, wenn ich vielleicht bei Amazon, wenn ich mir jetzt irgendwie neues Papier bestelle, so nach dem Motto, für den Drucker. Also ansonsten ist es halt mit drin. Da kann man das machen. Bei gewissen Modellen muss man es einfach wirklich sauber durchrechnen, bringt es mir den Push und alles wert. Wenn ich sagen kann, okay, es bringt mir den Push oder ich muss halt mit dem Publisher was vereinbaren, dass ich das Ding auch stoppen kann. Oder dass man halt sagt, okay, hier, wir haben halt ein Ziel, wenn wir das erreichen, gibt's das und dann sonst gibt's halt eine andere Variante. Also das kann man ja auch mitmachen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, ey, hier, ich schmeiß dir jetzt 5.000 Euro hin, mach mal. Sondern man kann auch sagen, okay, wir können 5.000 Euro machen, du kriegst das und das zum Start und wenn das ganze Ding funktioniert, gibt's halt das hinten dran und es gibt halt nochmal eine CPO-Erhöhung. Das muss ich, also am Ende muss ich halt für den Shop wirklich rechnen. Also ich kann halt nicht 10 Euro für einen Kunden bezahlen, wenn ich mit dem Kunden nur 5 Euro verdiene. Also das ist in manchen Branchen nochmal ein bisschen anders. Also wie gesagt, also das war jetzt auch auf der Tactics nochmal so ein Beispiel. Ich glaube, es war Zalando. Die sagen halt, der Kunde rechnet sich ab dem dritten Kauf. Das kann sich aber halt ein normaler mittelständischer Shop höchstwahrscheinlich nicht leisten, weil es ist halt auch so, dass der nächste Shop 3 Klicks weg ist und den Kunden zu halten ist halt heutzutage auch nicht mehr so leicht.
Hi, hier ist Navid, euer Host. Ich brauche eure Hilfe. Wenn ihr den Podcast interessant findet und ihn regelmäßig hört, tut mir doch bitte einen Gefallen. Followt us und gebt uns auf jeden Fall eine Review. Für uns ist das Allerwichtigste, euch mit Neuigkeiten und News aus unserem Bereich zu informieren, weil wir den alle lieben. Und im Nachhinein ist das Wichtigste, dass ihn einfach so viele Leute wie möglich hören und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also, wenn ihr den Podcast cool findet, freue ich mich natürlich auch über eure Nachrichten, aber am meisten freue ich mich über ein Subscribe und eine Review. Teilt es mit euren Freunden, umso mehr es hören, umso toller ist es für uns. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Ja, das ist ja schon eine krasse Aussage, dass du irgendwie 3 Purchases brauchst, um im Endeffekt den Kunden zu recoupen. Also unter uns, ich glaube, also gerade im D2C-Bereich bei vielen Leuten, die haben ja schon Probleme, wenn sie irgendwie ein ROAS von 1 machen auf der Erstbestellung, um den Neukunden zu bezahlen. Und das können schon die wenigstens irgendwie hinkriegen. Das dann noch zu hören von Zalando ist natürlich, kann man machen, ist aber natürlich auch nur machbar, wenn du einen großen Pott hast, wo du im Endeffekt dann auch Geld ausdrucken kannst. Und auf der anderen Seite, wo du natürlich auch sicherstellst, dass du wirklich auch nur Neukunden targetest, weil wenn du das dann wieder vermischt mit Bestandskunden, dann hast du ein riesiges Problem. Und
ist es aber auch so ein Thema.
Ja, das ist ja da auch nochmal eine Frage meinerseits, wenn du das auch gerade siehst, viele Leute denken sich auch so, ja, oh, dann habe ich nach einem Publisher gesucht, das ist ja voll der Aufwand. Hast du vielleicht auch nochmal so Erfolgsgeschichten auch aus deiner Zeit, wo du sagst, hey, das bringt halt richtig viel und man sollte das halt doch gern machen.
Ja, also es geht ja jetzt nicht nur um Content und sonstiges, selbst CSS-Publisher finden dich nicht von da, die kommen nicht alleine zu dir in den Shop oder irgendwas, also es kommt keiner von zu dir alleine, also ob selbst die Gutscheinseiten kommen nicht zu dir alleine, also es kommen welche zu dir alleine, aber die bin ich mir nicht sicher, ob du die haben möchtest. Das ist halt die eine Sache und man muss immer akquirieren, also selbst wenn du ein Programm neu startest, du musst den CSS-Publisher, du musst den Cashback-Publisher, du musst also alles auch, was diese ganzen Großen, was das klassisch sind, die kommen auch nicht von alleine. Also du musst die alle akquirieren. Und wenn ich jetzt im Content-Bereich gucke, da gibt es immer wieder Beispiele, wo halt Tierbereich oder so dann halt die schon was gemacht haben, wo dann halt wirklich der Traffic einfach nochmal schön nach oben gegangen ist. Aber wie gesagt, also bei den Sachen, die zügig Sales bringen, also zum Beispiel jetzt CSS oder halt Preisvergleiche, die werden nicht von alleine zu dir kommen. Also die musst du einladen, die musst du anrufen, denen musst du Bescheid sagen. Und mit denen musst du halt auch gleich über die Konditionen reden. Und da kann man halt auch ganz schnell passende Weichen, weil du gerade den ROAS brachtest, also im Affiliate reden wir meistens von einem CPA, da sind die ROAS meistens irgendwas zwischen 10, 14, 15.
Ja.
Wenn ich mir Google Shopping angucke, da sind die Shops meistens bis 5 bis 8 zufrieden.
Yep.
Und dann muss man sich halt auch mal ein bisschen fragen, warum? Also das ist halt was, wo man dann sagen kann, okay, ey, wir haben hier einen Kanal, der günstig ist, weil ich halt nur bezahle, wenn was passiert ist. Aber dann muss ich den halt auch in die Differenz sehen. Das ist nämlich was viele auch falsch machen. Die vergleichen halt Affiliate-Marketing mit ihrem Google Shopping oder mit ihren Meta-Ads. Das funktioniert nicht. Wenn ich das vergleichen will, muss ich meine CSS-Publisher mit meinem Google Shopping vergleichen. Und dann gewinnt der CSS-Publisher meistens. Das muss man auch dazu sagen. Also einfach von den Kostenstruktur, von dem ECPC und allem. Also das ist halt, was man damit bedenken muss. Also es ist halt nicht so, dass das komplett vergleichbar wäre.
Ja, und wenn es vergleichbar ist, sollte man, ich glaube, und das ist auch einer der Punkte, du hast es ja gerade sehr, sehr gut gesagt. Irgendwie im Affiliate-Bereich willst du halt irgendwie ein ROAS von 10 bis 15 haben. Wenn du selber Shopping machst, bist du zufrieden, wenn du irgendwie ein ROAS von 7 bis 8 hast. Aber wie kann es sein, dass du bei deiner eigenen Shopping-Kampagne, wo du ja meistens noch eine Agentur bezahlst, irgendwie mit einem ROAS von 7 und 8 zufrieden bist auf Werbekosten, aber rein theoretisch dann sagst, wenn du mit dem Affiliate-Kanal CSS machst, dass du ihnen sagst, okay, der kriegt nur die Hälfte. Und ich glaube, das ist halt auch einer dieser Punkte, wo wir natürlich auch als Agenturen oder auch Leute aus unserer Industrie auch mit den Publishern beziehungsweise in allererster Linie auch mit den Advertisern reden müssen und sagen müssen, hey, da habt ihr halt einen Denkfehler drin.
Ja.
Nur weil sie effizienter einkaufen und vielleicht auch nochmal ein bisschen Rabatt haben als ihr und einfach in dem, was sie machen, besser sind, weil, wie du auch gesagt hast, sie 5000 Kampagnen laufen haben, sollten sie auf jeden Fall nicht irgendwie signifikant weniger Geld bekommen.
Ja, also das auf jeden Fall. Also ist halt auch so, dass man das mit rechnen muss. Das Problem dabei ist öfters auch, dass ich halt ROAS irgendwie auch nicht für so eine sinnvolle Größe so richtig, weil Return of Ad Spend sagt mir nichts darüber, ob ich jeden Pfennig Gewinn gemacht habe. Da, also das ist halt so, ja, das sieht erstmal gut aus. Wenn ich aber dann nur 10% Marge habe, dann kann der ROAS von 10 macht mich halt trotzdem kaputt. Also das ist das. Und ja, das muss man kommunizieren und ich glaube, es passiert auch, einfach auch, weil die CSS-Publisher selber halt auch sagen, hier, so wird das nichts mehr.
Mhm.
Man sieht halt, dass dann auch der Traffic weggeht und dann taucht auf immer Panik auf, so nach dem Motto, wenn man da nicht mithalten kann. Die andere Sache ist, bei Google Ads anguckt, ist halt öfters auch mal so das Thema, die Leute vergessen, dass da ihre Brandkampagne zum Beispiel mit drin ist in dem Reporting und so und machen das halt overall. Und das kann man, also man muss, also das auch nochmal, man muss halt, wie ich gesagt habe, seine Google Shopping Kampagne damit vergleichen und nicht die Gesamt-Google Kampagne, weil natürlich die Brand-Kampagne das günstigste ist. Und das ist halt auch was, wenn man Tracking-Weiche mit beachten muss. Brand darf nie gewinnen. Also Tracking-Weichen sind sehr schöne Sache, um Doppelvergütung und Sonstiges zu verhindern. Das Problem ist, Facebook und Google haben ihr Geld schon gekriegt, bevor die Weiche zieht. Das muss man halt dabei genauso mit beachten. Also dann muss man halt sagen, okay, Google will zwar immer eingebunden sein, aber dann wird Google nicht mehr mit eingebunden, wenn es eben Brand war oder wer anders gewonnen hat. Das passiert halt auch nicht immer. Das ist halt auch sowas.
Ja, das war auch ein sehr, sehr spannender Ansatz gerade. Also eigentlich hast du vollkommen recht. Eigentlich Brand muss eigentlich überhaupt nicht gewichtet werden.
Nee.
Obwohl natürlich auf der anderen Seite natürlich jede SEA-Agentur, ich will jetzt nicht wie forsch klingen, aber sich natürlich auch die Zahlen schönredet durch die Brandkampagne.
Ja, aber die Brand ist im Endeffekt ungefähr so viel wert wie ein Post-View-Click. Also das sehr kommt aufs Gleiche raus. Also das ist eine Post-View-Interaktion, weil das ist im Endeffekt, ja gut, ich habe nicht so weit runtergescrollt, bis die Anzeige weg ist. Das ist so, also das ist halt was, derjenige kennt die Marke schon und sucht danach. Das ist halt, also wo ich angefangen habe, gab es ja, also es gibt ja auch immer noch ganz viele SEA-Affiliates, die meisten machen jetzt halt CSS. Deswegen ist ja dieses Thema Brandbidding, Ad-Hijacking auch immer noch da. Aber da muss man halt auch gucken. Natürlich, das sind einfach die günstigsten Klicks für einen Advertiser. Die kommen aber nur zustande, wenn schon irgendwie diese Marke bekannt ist. Also das heißt, das muss irgendwer anders schon was gemacht haben. Ob das jetzt ein Verlag war, ob das eine Zeitungsanzeige war, ob das ein Fernsehclip war oder irgendwas. Es wird niemand von alleine deinen Shop eingeben, wenn er dich nicht kennt. Also da hast du vorher entweder schon Geld investiert. Mhm. Das heißt auch höchstwahrscheinlich sind es sehr viele Bestandskunden, die darüber kommen. Es wird jetzt der neue Kunde, der noch nie was von dir gehört hat, wird nicht deine Marke eingeben. Das ist halt das, was man damit beachten muss. Und wenn man sich halt die Kanäle zum Beispiel vergleicht, muss man halt wirklich gucken, okay, was ist das gleiche Modell? Und da ist halt beim Shopping natürlich, ich kann auch 20 Publisher den Brand freigeben, dann kann ich den mit meiner eigenen Brandkampagne vergleichen. Das ist, meine Kosten hängen immer noch am Konkurrenten, wenn da noch drei mithängen, aber sollte ich nicht machen, aber würde aufs Gleiche rauskommen am Ende. Dann natürlich würde es dann nochmal ganz anders aussehen.
Im CSS-Bereich, ich glaube im Search-Bereich hast du...
Nee, im CSS-Bereich finde ich es persönlich nicht so schlimm, weil gerade im CSS-Bereich halt öfters die Konkurrenten noch mit auftauchen einfach. Also da bei der klassischen Google-Ad-Anzeige, nee, also da, weil das ist in 99,9% Ad-Hijacking da, also...
Ja.
Weil du leitest halt, wenn du ein Brandding machst, du leitest ja dann nicht auf deinen Blog rüber und dann von dem Blog wieder raus, sondern du schickst einfach durch. Im CSS-Bereich ist es halt so, wenn ich jetzt, gerade wenn ich Mode oder so, das hat einfach jeder. Und da taucht auch jeder auf, wenn das jetzt der Nike-Schuh mit dem Sneaker-Shop dahinter, da tauchen trotzdem 5 andere Sneaker-Shops auf und dann habe ich lieber jemanden, der noch 2 von denen wegdrückt.
Das stimmt. Was ich auch noch sehr spannend fand gerade, Alexander, du meintest ja gerade, dann aktivierst du den Publisher, sprichst mit dem Publisher, dann meldet er sich auf das Programm an. Also jetzt auch gerade, auch sag ich mal, bei den größeren Partnern, also auch die Partner, die halt auch generell funktionieren. Was ist für dich die Definition? Das ist mal so ein interessantes Thema hier. Ja, der Partner ist live, weißt du? Und dann hast du halt das immer das Thema, dann hast du einen CSS-Partner drauf, der schickt dann dir gefühlt 5 Klicks. Und dann ist die Aussage, das ist ja ein aktiver Partner. Wann, also gerade auch auf deinem Programm, ab welchem Punkt würdest du sagen, das ist wirklich eine aktive Partnerschaft, so dass man wirklich auch eingebunden ist?
Also bei 5 Klicks würde ich bei einem CSS-Publisher mal nachfragen, was los ist. Also ist so, es kommt wirklich auf den Publisher-Typ an. Also wenn es jetzt ein Content-Blog ist, da wo 5, 6 Klicks kommen, also ja, dann ist das, wenn das bei einem CSS-Publisher ist, dann stimmt gerade irgendwas nicht oder da hängt irgendwo was und da muss man mit dem Publisher ins Gespräch gehen. Ja, das ist schon live, aber es ist halt weder für den Publisher noch für sonst irgendwen profitabel. Ja, also ich habe auch eingestellt in vielen Programmen, also wenn Publisher sich anmelden, live gehen, also wo das automatisiert geht, dass die halt auch automatisch E-Mails bekommen, wenn die 30 Tage angemeldet sind und noch nichts gemacht haben. Aber genauso halt auch, wenn die 100 Klicks gemacht haben und noch nichts passiert ist, dass man einfach dort mal nachhaken kann und sagen kann, ey, hier, lass mal sprechen. Woran liegt's denn? Bei einem CSSler würde ich dann fast auf den Shop schieben, aber das muss man halt dann mal prüfen. Also ja, live ist eigentlich, wenn regelmäßig Traffic kommt und nicht irgendwie alle 5 Tage oder alle 2 Monate mal einen Klick. Das kann natürlich auch sein, aber dann bist du halt im absoluten Nischenprodukt zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendeinen Blogartikel über irgendein Nischenbuch habe oder so, da kann ja nicht so viel kommen. Also das hängt halt wirklich dann dem Partner. Also bei CSS würde ich schon sagen, dass da regelmäßig täglich Traffic kommen soll und da dann halt abhängig von den Produkten. Es macht halt auch einen Unterschied, ob ich jetzt Nike-Schuhe da drin habe oder eine Montana-Dose. Jetzt so, da ist einfach ein ganz anderes Suchvolumen und natürlich auch ein unterschiedlicher Konkurrenzbereich.
Und wenn wir jetzt auch schon mal jetzt gerade auch am Ende sind, ne, wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wie man Akquise macht, worüber man noch reden muss, auch wie man, sage ich mal, auch die Metriken sieht. Was ist, sage ich mal, auch für dich so, ja, ich würde sagen, nicht ein guter Vorsatz, aber nur eine Zusammenfassung, wo sich auch gerade mal Advertiser oder auch Affiliate-Marketing-Manager, die gerade frisch auch vielleicht in unserer Industrie sind, mal sagen können, okay, das ist so eine Checkliste, woran sollte ich mich halten? Wie sollte ich auch eine Partnerschaft aufbauen? wie sollte ich auch, was du auch meintest, eine Partnerschaft pflegen? Weil es geht ja im Endeffekt ganz einfach darum, alle wollen ja Geld verdienen. Und ich glaube, das ist halt auch immer so eine Sachlage, was vielleicht auch Advertiser immer vergessen, wo sie auf einmal sagen, hey, ja, da kann mich doch anbinden. Ich hatte das jetzt gerade in einem Case, da war auf einmal der Shop zwar da, aber ein Großteil der Ware war gar nicht verfügbar. Und dass man da halt auch eine Sensibilisierung kriegt. Also gibt es vielleicht auch für dich, gerade nochmal so am Ende unseres Podcasts, so eine Zusammenfassung, so, wo du sagst, hey, das ist halt wichtig, denkt einfach daran. Und ja, das auch, sage ich mal, als vielleicht guten Vorsatz für alle Menschen, die einfach sich nochmal verbessern möchten.
Also wirklich, also in Kontakt mit den Partnern bleiben. Also auch selbst, wenn es läuft, nachzuhaken, was kann man verbessern, wie kann man was verbessern. Und nicht nur, wenn es nicht läuft, nachhaken und immer dann haben, sondern halt auch bei Sachen, die an sind. Und dafür sorgen, dass die auch anbleiben. Das heißt also wirklich, Kontakte zu pflegen. Deswegen, es ist halt Partner-Marketing, Affiliate-Marketing. Ich mag dieses Wortspiel, ist so, eigentlich ist es genau das Gleiche. Das eine ist halt die Kaschierung des Begriffs.
Ja.
So ein bisschen. Weil im Endeffekt war es das ja schon die ganze Zeit. Also du hast halt mit Leuten gesprochen und hast dich mit denen ausgetauscht. Kann halt auch mal, also auch wenn man miteinander Geld verdienen will, auch mal kurz so reden, wie eigentlich der aktuelle Stand ist. Was gibt's? Das klappt jetzt nicht mit jedem, weil das sind halt eigentlich keine 5, 6 Publisher, aber selbst bei den Partnern, wo man jetzt nicht irgendwie jede Woche oder jeden Monat mal anruft, dass man dort sich halt trotzdem in Erinnerung bringt. Und dafür sollte man halt auch die Tools im Netzwerk mitnutzen. Also wie gesagt, wenn ich automatisiert oder wenn ich Newsletter verschicke, komme ich auch in den Hinterkopf. Das ist genauso wie diese Diskussion über inaktive Partner rauszuwerfen. Mir sind meistens dann in dem Moment aufgefallen, dieses Partnerprogramm gibt es noch, weil ich habe nie ein Newsletter gekriegt, ich habe nur diese Kündigung gekriegt und dachte, ja gut, dann ist halt so, wenn ich hier keine Infos kriege, kann ich auch keine Werbung machen. Das ist halt genau das. Also da halt wirklich nicht vergessen, mit den Leuten zu kommunizieren, anzugucken. Genauso wie halt die Events da helfen. Da sind halt alles, was groß ist, da ist definitiv da. Kleinere sind auch immer mal da. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber selbst bei den kleineren, da kann man halt meistens sogar noch mal ein Stück reisen. Und da muss man sich halt eine gewisse Basis aufbauen und die halt damit reinnehmen. Dass man sagt, okay, hier, da können wir was machen. Und dann halt auch einfach mal, wenn es halt nur alles Vierteljahr ist, zu sagen, ey, hier, wir haben ja lange nicht mehr geschnackt. Wie sieht's denn aus? Wollen wir mal wieder was machen und so weiter? Also, dass man einfach so, ja, eine Art Partner, also eine Art ist falsch, also eine Partnerschaft aufbaut, die halt darauf basiert, dass man auch im Hinterkopf ist. Also auch wenn ich, also für Tipp auf Agenturseite, wenn der Publisher zum Beispiel, den kenne ich aus einem Programm. So, hab mit dem coolen Draht, das Programm ist, läuft so lala. So, wenn er mich im Kopf hat und vielleicht eine neue Seite aufsetzt, hat er dich noch im Hinterkopf und fragt dich vielleicht, ey, hast du da noch eine Idee für ein Programm dazu oder so? Also, dass man halt genau auf diesen Status kommt, dass man einfach sagt, ey, hier, wir haben was Neues. Und der, ach, du warst das. Und dass man das, also, Bekannter hatte mir jetzt erzählt, der hat jetzt nach Jahren mal wieder mit einem SEA-Publisher gesprochen. Den habe ich, glaube ich, 2007 beim ersten Trade-Doubler-Event kennengelernt gehabt. Gehe immer noch ja, aus Hamburg. Und ja, jetzt auch halt nach Jahren dann einfach mal wieder was gestartet. Man kannte sich halt und dann war das halt auch kein Thema, dass halt irgendwie so eine gewisse Basis da ist, die man halt aufbaut. Und was halt, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ich das um aufpassen, dass halt in dem Programm und die Infos alle mit da sind, wenn Partner dich suchen wollen, dass sie dich halt auch finden können. Also ob das jetzt im Netzwerk ist oder extern. Machen auch nicht Shops immer gerne, aber selbst auf der eigenen Shopseite ist es halt sinnvoll, eine Info zum Partnerprogramm draufzupacken.
Ja, das vermisse ich echt oft.
Genau, es ist auch manchmal ein bisschen schwer, das hinzukriegen. Aber dann hast du genauso, wenn die Partneranalyse ist, wenn ich mir die KPIs von dem Partner angucke, da halt auch mit dem Partner drüber reden, weil dann weiß der auch was. Eben genauso, dass ich darüber halt auch Probleme erkennen kann. Und wenn es eben nicht nur das Sale und die Click-Through-Rate ist, wobei die Click-Through-Rate guckt sich schon wieder fast kaum einer noch einer ein, beziehungsweise die Conversion-Rate, eben auch mal anzugucken, was bringt mir der Partner für eine Verweildauer, einfach um gerade bei Content-Bereichen zu identifizieren, okay, hey, der Typ schickt mir Leute, die rennen 10 Minuten durch meinen Shop, aber konvertiert nicht. Woran kann es liegen? Und dann halt sich in die Customer Journey gucken. Also solche Sachen dann auch mal mit beachten. Das ist was man nicht jeden Tag machen kann, weil das ohne Ende Zeit frisst. Aber man sollte es halt nicht vergessen und halt darüber dann auch wieder die Kommunikation anzustoßen. Und wie gesagt, regelmäßig kommunizieren, A, mit den netzwerkgegebenen Sachen, mit den Newslettern, Aktionspflege und sonstigen. Und halt dann auch persönlich. Also man kann auch über das Netzwerk nur 3 Publisher anschreiben, wenn man jetzt die E-Mail-Adresse nicht hat. Oder halt, wenn man sagt, guck da nochmal. Also gerade wenn du den direkt akquiriert hast, hast du sowieso einen Draht dazu. Und bei denen, die angemeldet haben, ist das auch nochmal was. Und wenn ein relevanter Partner, den man nicht kennt, sich anmeldet, würde ich den auch erst nochmal anrufen. Genauso wie wenn es mir ein bisschen komisch vorkam. Also dass man halt da von Anfang an was aufbaut.
Ja, cool, super. Ich glaube einfach mal, da ist es noch schon mal ein paar Quick-Wins, die gerade unsere lieben Hörer einfach mal mitnehmen können. Alexander, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war ein Späßchen. Ich hoffe, wir können das mal wiederholen. Und dann wünsche ich dir noch einen grandiosen Tag.
Ebenso, bis dann.
Ciao, ciao.